ein Agent. Das ist jemand, der spioniert, der einen Geheimauftrag erfüllt. Vielleicht jemand wie James Bond mit einer Lizenz zum Töten. Oder man denkt bei dem Begriff Agent sehr allgemein an eine Person, die etwas ausführt, die handelt. Sehr wahrscheinlich denkt man aber nicht an die Agenten, die es seit 2012 in Russland gibt. Dort gibt es nämlich Organisationen, die ganz unfreiwillig zu Agenten erklärt werden. Es gibt zwei Kriterien, die eine Organisation zu einem sogenannten ausländischen Agenten machen. Sie müssen sich einerseits politisch in irgendeiner Form betätigen, andererseits Gelder aus dem Ausland beziehen.
Jetzt muss man das ein bisschen weiter erklären, insofern als nämlich die ausländische Finanzierung auch sozusagen ein einziger Rubel sein kann. Da gibt es jetzt keine Mindestgrenzen etc. Man kann Organisationen, wenn man ihnen Böses möchte, natürlich auch allein dadurch schaden, dass man dann aus anonymer Quelle aus dem Ausland ihnen, sagen wir, 100 Rubel, also vielleicht 1,50 € zukommen lässt. Und damit ist schon dieser Tatbestand der ausländischen Finanzierung gegeben. Der zweite Punkt, politische Tätigkeit, wenn ich es etwas salopp sage, können Sie alles mittlerweile als politische Tätigkeit ansehen. Um ein Beispiel zu geben, wenn Sie in irgendeiner Form versuchen, Einfluss zu nehmen, beispielsweise auf Mandatsträger oder auf Behörden innerhalb des Landes, ist das eine politische Tätigkeit. Das heißt, wenn eine Organisation, die sich für Behinderte einsetzt, einen Brief an den Bürgermeister schreibt, mit der Bitte, doch eine Rollstuhlfahrerrampe an der Bürgermeisterei anzubringen, ist das politische Tätigkeit.
Das sagt Johannes Voßwinkel. Voßwinkel ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Das Agentengesetz zwingt also NGOs in Russland, sich als ausländische Agenten zu registrieren und diesen Status auch überall anzugeben, wenn zum Beispiel etwas publiziert wird. Wenn sie das nicht tun, müssen hohe Geldstrafen gezahlt werden. Das ist für NGOs, die nicht wirtschaftlich arbeiten, oft sehr schwer bis unmöglich zu finanzieren. Zahlen muss man aber nur, wenn man sich nicht registrieren lässt.
Foreign agent, it's not a charge, it's not a criminal charge or administrative charge. It's just a label that you have to wear according to Russian law.
Das Agentengesetz ist also in erster Linie nur ein Label, sagt Dmitri Garelov. Garelov ist Politikwissenschaftler und Datenanalyst und lebt in London. Das Agentengesetz ist also nur ein Label, das man aufgedrückt bekommt, wenn NGOs Gelder aus dem Ausland beziehen. Und man muss Strafen zahlen, wenn man sich nicht registrieren lässt. Warum dann nicht einfach als Agent registrieren lassen und keine Strafen zahlen?
Vor dem Hintergrund der Sowjetgeschichte hat das eine sozusagen diffamierende Wirkung, weil die russische Bevölkerung Agent nicht versteht als jemand, der handelt, sondern Agent versteht als jemand, der spioniert. In einem Land, das eine starke Geschichte hat, wo Menschen als Volksverräter diffamiert wurden, wo es ja auch mal sozusagen die Kampagne gegen Kosmopoliten gab in den 50er Jahren und auch seit dem 2012er Amtsantritt von Putin auch eine klare Politik der Abschottung betrieben wird und das Ausland sozusagen wieder als etwas Bedrohliches dargestellt wird, das also versucht, Russland zu unterwandern, zu destabilisieren. Also hat das wirklich eine ganz diffamierende Wirkung. Das kann man wirklich so sagen.
Anke Giesen von der NGO Memorial in Deutschland hat erklärt, warum das Label des ausländischen Agenten so rufschädigend ist. Die Journalistin Ute Weinmann fügt dem hinzu, dass das Label bei einigen NGOs nicht nur zu einer Diffamierung führte, sondern weitaus verheerendere Folgen hatte.
Also sich selber als ausländischen Agenten darzustellen, ist natürlich eine Maßnahme, die man nicht gerne so vornimmt, ja, sich selber zu diffamieren, was auch ein Grund dafür ist, dass viele oder etliche Organisationen sich zur Liquidierung ihrer Struktur durchgerungen haben. Also es gibt Organisationen, die wurden aufgrund dieses Gesetzes selber aufgelöst, nicht durch den Staat, sondern von den Betroffenen selber.
Dieses Label ausländischer Agent ist also sehr mächtig in seiner abschreckenden Funktion. Es ist aber nicht das einzige Problem, das NGOs haben, die als Agenten registriert sind. Darauf macht auch Johannes Voßwinkel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, aufmerksam.
Es kommt hinzu, dass sie mit einer erheblich erweiterten Rechenschaftspflicht gegenüber den Behörden belegt sind. Das bedeutet, dass eine unglaubliche Bürokratie, ist auch so in Russland kein Spaß, aber eine unglaubliche Bürokratie für die Organisationen entsteht. Man könnte unterstellen, dass das auch der Hintersinn oder einer der Hintersinne des Gesetzes war, nämlich die Organisation durch diese Bürokratisierung vielleicht schon fast lahmzulegen, allein dadurch, dass sie den Rechenschaftspflichten, die verschärft sind, nachgehen müssen.
Sozusagen werden dadurch dann einfach auch Ressourcen lahmgelegt. oder neutralisiert, die man eigentlich hätte, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Sozusagen Mitarbeiter, Arbeitszeit fließt dann in diese Dokumentationsverpflichtungen.
Spielt aber auch eine große Rolle, dass über die Stigmatisierung hinaus natürlich ein extrem abschreckender Effekt einsetzt, insofern nämlich, als viele Organisationen, die als ausländischer Agent gelistet wurden, im Grunde genommen nur noch bedingt bis gar nicht mehr die Möglichkeit haben, in ihrer Arbeit mit staatlichen Stellen oder Vertretern staatlicher Behörden zusammenzuarbeiten. Für manche zivilgesellschaftliche Organisation mag das keine so große Rolle spielen. Aber wenn Sie Organisationen haben, die beispielsweise für eine Humanisierung des Strafvollzugs eintreten, so sind sie natürlich auf den Kontakt mit dem Justizministerium, mit den Gefängnisverwaltungen etc. angewiesen. Und wenn durch die Listung als ausländischer Agent sie damit sozusagen stigmatisiert werden und damit klargestellt wird, mit denen, mit einer solchen Organisation, sollte der Staat oder sollten Bedienstete des Staates nach Möglichkeit nicht zusammenarbeiten, dann ist das ja letztlich sogar das Ende dieser Organisation.
Es geht gar nicht nur um die Organisation, die man dann als Agent labelt, sondern es geht insgesamt darum, ein Instrument zu haben, mit dem man zivilgesellschaftliche Organisationen einschüchtern kann und auch sowas wie eine innere Schere im Kopf schon sozusagen auslöst, wo dann Organisationen sagen, auf das Gebiet wagen wir uns gar nicht oder dieses Stiftungsgeld aus dem Ausland nehmen wir es gar nicht an, weil dann könnte es ja dazu kommen, dass wir in dieses Register eingetragen werden.
Das Agentengesetz existiert seit 2012. Im November 2011 gab es in Russland Demonstrationen gegen Putin, der zum dritten Mal ins Amt gewählt werden sollte. Diese Demonstrationen waren die größten seit den Zeiten der Sowjetunion. Kurz darauf, nachdem Putin dann seine dritte Amtszeit antrat, wurden nach und nach Gesetze verabschiedet, die es der Zivilgesellschaft schwer machten, politisch zu handeln. Zum Beispiel wurde die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Dann gab es die Einschränkungen im Internet. Dazu ist wichtig zu sagen, dass die Proteste größtenteils über soziale Netzwerke organisiert wurden. Bei Facebook oder dem russischen Pendant Kontakte zum Beispiel. Auf genau diese Internetkonzerne wurde daraufhin vermehrt Druck ausgeübt, die Daten der Nutzer rauszugeben. Diese Gesetze sehen aus wie die Antwort auf die großen Proteste der Bevölkerung im Winter 2011. Das Agentengesetz ist auch eines dieser Gesetze. Gerade jetzt im Dezember 2019 wurde es sogar nochmal verschärft. Jetzt können nicht nur Organisationen, sondern auch Einzelpersonen zu ausländischen Agenten erklärt werden. Die Erneuerung betreffen Journalistinnen und Journalisten und Bloggerinnen und Blogger, also Menschen, die für die Medien arbeiten und aus dem Ausland bezahlt werden. Die russische Regierung selbst rechtfertigt das Gesetz damit, dass es solche Gesetze auch in anderen Staaten gibt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Bezug von Geldern aus dem Ausland offengelegt werden soll.
Das begründet, aber es ist, denke ich, auch der russischen Regierung klar, dass dieses Label ausländischer Agent vor dem Hintergrund der russischen Geschichte eben eine ganz andere Konnotation in der Bevölkerung hervorruft. Und dann in anderen Staaten werden auch nicht so absurde Dokumentationspflichten damit verbunden. Also, dass man schon sagen kann, dieser Verweis auf die Gesetzgebung anderer Länder ist eher vorgeschoben. Und das Ziel des Gesetzes ist eindeutig, wirklich Zivilgesellschaft auf diese Art und Weise kontrollieren zu können.
Dieser Meinung ist Anke Giesen, die für Memorial in Deutschland aktiv ist. Nicht nur sie glaubt, dass das Agentengesetz geschaffen wurde, um die politische Arbeit der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Es gibt Beispiele, die das unterstützen. Zum Beispiel gab es dieses Jahr im Oktober einen Skandal um einen Fonds, den der russische Opponent Putins Alexei Nawalny ins Leben gerufen hat. Dieser Fonds soll Korruption in Russland bekämpfen und ist eine Nichtregierungsorganisation, das heißt eine NGO. Dieser Fonds zur Korruptionsbekämpfung, auf Russisch Fond Borby s Korruptsii oder kurz einfach FBK, lieferte Nachweise darüber, dass der Vorsitzende einer Behörde für schwere Straftaten korrupte Geschäfte in Tschechien führt. Im Gegenzug berichtete jetzt genau diese Behörde für schwere Straftaten, die Organisation von Nawalny würde Geldwäsche betreiben. Daraufhin wurde ein offizielles Verfahren eingeleitet und geprüft, ob FBK wirklich Geldwäsche betreibt. Die Journalistin Ute Weinmann aus Moskau hat sich näher mit diesem Fall beschäftigt.
Und dann eben, nachdem schon diese Strafvermittlungen angelaufen sind, wurde das Bankkonto von der Organisation von Nawalny, also von dem Fonds für Korruptionsbekämpfung, eingefroren, blockiert und in der Zeit sind Überweisungen aus dem Ausland eingetroffen. Und das macht natürlich ziemlich misstrauisch, wenn so etwas passiert. Wenn es ausgerechnet in diesem Zeitraum passiert, wo die Organisation und die Buchhaltung keinen Zugriff auf dieses Konto hat. Ne? Weil normalerweise man kommt also eine Nachricht darüber, dass Gelder aus dem Ausland eintreffen. Und bisher war das wohl so, die Buchhaltung hat es abgelehnt, weil es sozusagen die Politik ist, dass also der Organisation keine Überweisungen aus dem Ausland anzunehmen. Was sie in diesem Fall nicht tun könnten, weil sie gar nicht die Verfügungsvollmacht über das Bankkonto hatten. Und das ist auch nicht der erste Fall, dass sowas passiert. Na, offensichtlich haben sie nichts gefunden, die vielen Ermittler. Und es musste offensichtlich irgendetwas her, weil sie nichts gefunden haben, um zumindest mal diesen Schritt rechtfertigen zu können, um ein klares Zeichen zu setzen, mit dieser Struktur darf man nicht zusammenarbeiten. Ne? Weil es gab Hausdurchsuchungen im Vorfeld, Hausdurchsuchungen auch nicht nur gegenüber Personen, die bei dieser Stiftung, diesem Fonds beschäftigt sind, sondern auch Personen, die in den Stäben in den Regionen aktiv sind, die also formal gar nichts zu tun haben mit diesem Fonds und dann eben eigentlich auch nichts mit den Strafermittlungen. So, es musste also irgendetwas musste auf den Tisch.
According to the Ministry of Justice, these transactions were made by a Florida-based company and a Spanish national. And the Russian online news portal Medusa identified and contacted the Spanish national in question, who confirmed that he sent about 1,600 euros to FBK. He appears to be, according to Medusa, he appears to be a professional boxer who has never been to Russia or known anyone from Russia. And he claimed that he read about FBK in media and decided to help. But at the same time, he couldn't explain how he found FBK's bank details because he doesn't read Russian, but the website of FBK is only available in Russian and it's not the most obvious choice to donate money anyway.
Dmitri Garyalov, Politikwissenschaftler und Datenanalyst aus London, hat berichtet, dass Gelder aus dem Ausland auf das Konto von Nawalnys Organisation gegen Korruptionsbekämpfung geflossen sind. Er hat auch beschrieben, wie unwahrscheinlich es ist, dass das Geld von Unterstützern Nawalnys gekommen ist. Es braucht nicht viel, um den Schluss zu ziehen, dass das Geld von der Regierung selbst auf das Konto der Organisation zur Korruptionsbekämpfung gezahlt wurde. Einfach, um sie zum ausländischen Agenten zu machen. Jetzt kann dieser Organisation nämlich die Zusammenarbeit mit Behörden und vieles weitere erschwert werden. Außerdem schwächt es die Kampagne Nawalnys, der dann als ausländischer Agent diffamiert wird. Und er gilt als erfolgreichster Opponent Putins. Zufall, könnte man fragen? Wohl eher nicht. Nawalnys Organisation zur Korruptionsbekämpfung wurde also zum Agenten erklärt und steht mit vielen hunderten weiteren NGOs auf einer schwarzen Liste. Das ist ein tiefer Schnitt in die NGO-Landschaft in Russland. Da fragt man sich, was bedeutet das für die russische Gesellschaft, wenn so viele NGOs einfach wegfallen?
No other organization apart from NGOs deal with such things as human rights protection. Mostly anti-corruption in Russia is also mostly activity for not-for-profit organizations or media outlets, if we also count coverage of corruption cases. And election monitoring is also one of the most important civil activities in Russia. Yeah, I would imagine that's problematic for Russian society.
Es sieht nicht gut aus für die politische Arbeit in Russland. Trotzdem ist nicht alles schlecht. Vor allem darf man die nicht vergessen, die trotz der Repressionen weitermachen. Das sagt auch Johannes Voswinkel, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau.
Also die russische Zivilgesellschaft ist ausgesprochen erfindungsreich. Auch das ist natürlich ein Erbe, auch ein historisches Erfahrungserbe. Und man hat sich, das ist natürlich erstmal auf einem traurigen Niveau, aber man hat sich natürlich einigermaßen anzupassen verstanden, weil sie eben sehr findig sind, darin sich auch vielleicht neue Freiräume zu eröffnen, wo die, in denen sie vorher gearbeitet haben, auf einmal enger geworden sind. Und es ist nicht so, dass wir eine Repression von Seiten des Staates haben, die sozusagen alle Luft abschnürt. Ganz im Gegenteil, es werden immer wieder, auch zu meiner großen positiven Verwunderung, es werden immer wieder ganz neue Themenfelder aufgemacht. Es existieren neue Organisationsformen, die Menschen sind sehr einfallsreich, was die Kommunikation untereinander betrifft. Insofern ist die Zivilgesellschaft weiterhin recht lebendig. Wenn ich mir die Gesellschaft insgesamt in Russland anschaue, verkünde ich sogar gerne einen durchaus zurückhaltend positive oder zurückhaltend optimistische Sicht, nämlich die, dass die Gesellschaft in Russland sich erheblich verändert, erheblich mehr zumindest als, wie ich es mir vorstellen kann, das aus der Ferne, also beispielsweise aus Deutschland sichtbar ist. Wenn wir uns die ganz jungen Menschen angucken, da haben wir eine ganz große Bereitschaft, bei denen, die vielleicht 18, 20, 22 sind, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die machen das in ganz verschiedenen Formen. Natürlich sind auch das, letztendlich ist das eine Minderheit innerhalb der Gruppe der Jugendlichen, aber eine sehr starke und aktive Minderheit. Und eine Organisation wie Memorial als Beispiel nur hat noch nie so viele Freiwillige gehabt und so viele Anfragen, wer sie freiwillig unterstützen kann oder als Praktikant unterstützen kann, als das je zuvor der Fall gewesen ist.
Irgendwie erleichternd, dass nicht alles schlecht ist, was man berichten kann, wenn man nach Russland blickt. Der Zivilgesellschaft wird es nicht leicht gemacht mit Gesetzen wie dem Agentengesetz. Das musste auch der Blogger Jegor Schukow bemerken, der letzte Woche zu 3 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Auf seinem Blog hatte er zu gewaltfreien Protesten gegen die Regierung aufgerufen und wurde daraufhin zum ausländischen Agenten erklärt. Auch viele andere Gesetze führen dazu, dass Menschen mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie sich politisch engagieren und dies nicht im Sinne des Staates erfolgt. Umso bemerkenswerter ist es, dass es trotzdem eine so aktive Zivilgesellschaft gibt, die sich teilweise dann doch irgendwie arrangiert.